Könnt ihr mich alle hören? Ach Gott, das ist jetzt schon echt so die Vorstufe vom Suppenkoma, oder? Könnt ihr mich alle laut und deutlich hören? Ja, Kostja, danke. So muss das sein. Ich hoffe, ihr hattet schon einen guten Tag soweit. Und auch vor der Keynote werde ich jetzt keine langen Reden schwingen. Zwei Punkte nochmal. Feedbackbögen, Feedbackbögen, Feedbackbögen. Eins ist in Deutschland die gute Note. Sechs ist die ganz schlechte Note. Ja. Ich sag das ja nur so nochmal, ne? Und es gibt im Notfall auch noch neue Feedbackbögen. Und die könnt ihr dann am Ende des Tages abgeben. Dafür gibt's was. Ansonsten nochmal der Hinweis auf unsere Sponsoren, auch die Textcontrol-Jungs, die euch da nochmal eine Info haben zukommen lassen. Und ansonsten freue ich mich eigentlich nur sehr darüber, dass es endlich soweit ist, dass wir diesen Keynote-Sprecher heute hier begrüßen dürfen, weil ich habe mich nämlich gerade gefragt, wie das eigentlich kommt, dass er noch nicht da war. Und wahrscheinlich liegt es daran, dass ich ihn noch nicht früher gefragt habe. Wir haben schon einige Präsentationen zusammen gemacht und ich freue mich echt, dass er da ist. Ich glaube, ihr werdet Spaß mit ihm haben. Und deswegen macht jetzt mal einen dicken Applaus und richtig Krach für den Marcel Tilly. Herzlich willkommen.
Okay, danke Kostja. Ich wollte schon immer mal so eine Präsentation machen mit so einem Mikro in der Hand, mit so einer Schnur wie bei Mario Barth. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir vorher diese Soundeffekte angeguckt, die er immer macht, wenn er hier... Vor, ich dachte dahinter. Ich habe gedacht, ich müsste dahinter stehen. Okay, ich werde noch für genug Lächter sorgen, wenn ich hier gleich runterkachel von der Bühne. Ich glaube, der Grund, warum ich bisher noch nicht hier war in Wuppertal, ist einfach der, dass Wuppertal nicht auf meinem Radar ist. Ganz kurz, wer ist aus Wuppertal? Niemand, sehe ich. Macht Sinn, ich verstehe auch warum. Also bisher hatte ich eine hässliche Stadt auf meinem Radar, das war Hagen, ja? Also ich bin eigentlich gebürtiger Dortmunder, ich weiß, wovon ich spreche, ich kenne... Das kann passieren, glücklicherweise BVB-Fan. Dummerweise lebe ich in München zurzeit. Harte Geschichte. Das hat beruflich mit meinem Arbeitgeber zu tun, Microsoft. Ich bin allerdings nicht dort in Unterschleißheim, also wer Microsoft kennen sollte, in Unterschleißheim. Dort sitze ich nicht, ich bin bei... TNA, Technology and Research, also wir Microsofties haben ja so einen Hang zu Akronymen. Ne? Und ich bin super schlecht in Akronymen und habe das mal mir selber Mühe gegeben. TNA heißt Technology and Research, habe ich mir sagen lassen. Das ist dort, wo Microsoft Research untergebracht ist. Und ATG ist ganz niegelnagelneu und heißt, glaube ich, All Time Genius. So ist es. Advanced Technology Group. Bin ich neu in der Gruppe? Wir sind so ein bisschen hin und her geschickt worden in letzter Zeit. So wie ich auch hin und her gezogen bin. Das kommt nochmal zurück. Hagen ist für mich top hässlichste Stadt. Wuppertal rangiert aber weiter, also gleich dahinter. Entschuldigung. Aber ist trotzdem eine ganz nette Community hier, finde ich. Also wir waren mal bei ATL, Advanced Technology Lab, waren mal in Aachen, wer uns kennt, hießen dort European Microsoft Innovation Center, sind jetzt in München, da kann man nicht mehr European Microsoft Innovation Center heißen, deswegen heißt man dort Advanced Technology Group und die gibt es weltweit und diese Group ownt so ein bisschen das, was hier unten steht, nämlich Project Oxford und das kommt zum Titel hier, New York Rio Rosenheim heißt eigentlich der Titel von den, Mann, wie heißen sie? Sportfreunde Stiller, genau. New York Rio Oxford, ich habe mich lange schwer getan mit dem Titel, New York Rio Oxford, wegen Project Oxford, darüber werde ich ein bisschen erzählen. Wer hat davon schon gehört? Fast alle. Hammer. Ja, sitzt hier extra in der ersten Reihe, ich habe extra hier das Wasser. Okay. Ich muss, glaube ich, reinhauen. Ich habe nur 45 Minuten und ich habe, glaube ich, 45 Slides. Und Software und ich weiß nicht was. Also, ich hoffe, ihr habt Sitzfleisch, Sitzfleisch mitgebracht und wir starten mal, ja? Fürs Wochenende. Nee, ich fahre nachher noch nach Hause. Okay, wer kennt diesen Mann? All-time Genius. 1700, schlag mich tot. Newtons Zeit ungefähr. Kennt keiner, ne? Mhm. Der bestimmt zurzeit unser Leben, massiv. Thomas Bayes. Bayes sagt allen von, oder vielen von euch etwas, ne? Bayes' Theorem. Der hat es prinzipiell erschaffen, definiert. Bayes' Theorem hat was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun, bestimmt heute unser Leben in vielen Bereichen, in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, im Machine Learning, wo auch immer. Geht auf diesen Mann zurück, 1701 bis 1761, sagt ja Newtons Zeit. Zu dem Zeitraum hat Newton die Welt, die Science-Welt, ziemlich geprägt, mit seinem Aktio gleich Reaktio, glaube ich, wenn ich mich noch richtig an mein Physikstudium zurückerinnere. Ursache-Wirkung-Prinzip, das war alles so schön compliant zu der Zeit. Und das Erstaunliche an Thomas Bayes ist, der war gar kein Mathematiker. Der war Hobby-Mathematiker allerhöchstens, war eigentlich Pfarrer. Ja, zu der Zeit konnte man mit, als Pfarrer noch richtig was rauskacheln. Und er hat auch gar nicht hier mathematisch das Bayes-Theorem bewiesen, sondern es war eigentlich nur mit Worten. Er hat so ein Gedankenmodell mit Billardkugeln auf einem ebenen Tisch und die werden platziert und er sieht es nicht und dann wird eine nächste platziert und es wird ihm nur gesagt, sie liegt links oder rechts von dieser und so weiter und so fort. Und dann konnte er dann mit Wahrscheinlichkeiten überlegen, wo denn diese Ursprungskugel gelegen haben könnte. Nämlich der Ursache auf die Spur zu kommen, also zurückzublicken. Während Newton mehr so forwards-looking, Aktion gleich Reaktion, ne, Ursache-Wirkung, war sein Ansatz, und das war fast gotteslästerisch zu der Zeit, nämlich man hatte gedacht, wenn ich der Ursache auf den Grund gehe, immer weiter zurück, dann kann ich irgendwann, hört sich ein bisschen blöd an, in so einem Community-Treffen, aber Gott hinterfragen. Ja? Und wenn ich diesen Plan verstehe, und das war so das Zeitalter, wo man so Aufklärung und alles verstehen wollte, und wenn ich diesen Gesamtplan verstehe, dann gibt es keinen Gott mehr, dann brauche ich keinen Gott, weil dann habe ich die gesamte physikalische Natur verstanden. Ich meine, das treibt uns Physiker so ein bisschen ja sowieso, auch wenn wir mittlerweile nicht mehr so biblisch sind. Nichtsdestotrotz, auf den guten Mann geht es zurück, der hat zu dem Zeitpunkt seine Theorie runtergeschrieben in so einem Essay. Der Essay ist nicht mal von ihm, der ist von so einem, nachdem er gestorben war, hat das jemand aufbereitet und nochmal zusammengefasst. Daraus ist dieser Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances entstanden. Der lag dann, wurde nicht beachtet. Und eigentlich gab es lange Zeit Diskussionen, also bis in die 1990er Jahre, richtige Kämpfe darum, ob man Bayesianer ist oder Frequentianer. Das sind so die beiden klassischen Lager. Okay, muss auf diese Seite. Hätte ich das gewusst, hätte ich das andersrum platziert. Wer kennt denn diesen Mann? Nein, es ist nicht Newton, er ist nämlich eigentlich, glaube ich, genau ein Jahr nach Newton geboren. Ein Riesenmathematiker. Laplace, Simon Laplace, Pierre-Simon Laplace. Auch den habe ich in der Physik häufiger wiedergefunden. Er hat nämlich diesen Laplace-Operator definiert. Das umgekehrte Dreieck, das auf dem Kopf stehende Dreieck, ist der Laplace-Operator. Nee, gar nicht wahr, das Delta ist der Laplace, oder? Nabla-Quadrat ist Laplace, wie jeder weiß hier im Raum sicherlich. Und er hat sich mit Astronomie beschäftigt, Planetenbewegungen und unter anderem hat er das formuliert. Und das ist das, was wir heutzutage als Bayes-Theorem verstehen. Das ist nämlich die Wahrscheinlichkeiten mit Prior und Posterior und Likelihood und all das. Kommt euch allen bekannt vor, richtig? Mir auch total. Ich hab das halt nur ausgegraben, um mir auf der Bühne zu glänzen und als ATG zu gelten, ne? Aber es wird ein Schuh raus im Laufe des Tages. Ja, hoffe ich. Ich versuche es heute zum ersten Mal. Was sagt das denn aus? Also ich habe ein kleines Beispiel. Ich hoffe, ich habe den englischen Text richtig verstanden. Also angenommen, wir haben einen, der verkauft Säcke mit Murmeln. Hier, wie heißt der Store? Joe's Marble Store, ja, mit Murmeln. Und es gibt entweder Säcke mit nur schwarzen Murmeln oder Säcke, da sind zu 20% schwarze Murmeln drin. Und die sind gleich verteilt. Ja, er hat gleich viele Säcke mit nur Schwarzen. Die heißen hier Black Bag. Oder er hat welche, die sind schwarz und andersfarbig. Die sind in einem Color Bag. Und das sind die Wahrscheinlichkeiten, wie die auftreten. Also ich habe 50% schwarze Säcke und 50% farbige Säcke. Und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt eine Kugel ziehe, ich weiß nicht aus welchem Sack, und sie ist schwarz, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus einem Sack mit nur schwarzen Kugeln, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier gleich von der Bühne fliege, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich aus einem Sack mit nur schwarzen Kugeln gezogen habe? Und das kann man mit dem Bayes' Theorem ganz nett berechnen. Dazu muss man nämlich nur diese fantastische Formel von Laplace, diesen grandiosen Mathematiker, anwenden. Und man geht davon aus, dass man die Wahrscheinlichkeit 50-50 hat, dass man die Säcke hat. Und in den Kugeln weiß man, in dem schwarzen Sack sind nur schwarze Kugeln. Das heißt, wenn ich daraus ziehe, ist die Wahrscheinlichkeit, eine schwarze Kugel zu kriegen, 100%. Logisch. In dem Sack, wo nur 20% Kugeln, schwarze Kugeln drin sind, ist die Chance, eine schwarze Kugel zu ziehen, 20%. Und dann macht man die mathematische Formel, nämlich die Frage ist ja, wie, ich muss mal hier auf meinen Rechner zeigen, sonst weise ich euch so den Rücken zu, oder ich gehe auf die andere Seite, ohne zu stolpern. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich eine schwarze Kugel ziehe, dass sie aus einem schwarzen Sack kam, so schreibt man das, und dann rechne ich nur noch die Wahrscheinlichkeit, einen schwarzen Sack zu haben, 0,5 mal die Wahrscheinlichkeit, aus einem schwarzen Sack eine schwarze Kugel zu ziehen, 1 durch das hier nochmal, das steht hier unten, plus der, das ist sozusagen die Gesamtheit hier, und so rauskommt 83%. Glaubt es mir, rechnet es nach, am Wochenende eine schöne Aufgabe, nochmal rüber zu sinnieren, weil am Wochenende hat man wenig zu tun. 83% ist also höher als die Ursprungswahrscheinlichkeit, einen der beiden Säcke zu erreichen, ne? Und jetzt könnte es hingehen, die nächste Frage, und das könnte dann, wenn er es am Samstag nochmal nachvollzogen hat, am Sonntag die Aufgabe ist, wenn ich jetzt eine weitere schwarze Kugel ziehe, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie aus einem schwarzen Sack kommt? Denkt darüber nach, dass nicht mehr 500 Kugeln drin sind, sondern nur noch 499. Wenn es euch hilft, dürfte die nachgefüllt werden worden sein mit einer schwarzen Kugel. Denkt mal drüber nach, rechnet nach. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Warum erzähle ich euch das überhaupt? Genau. Ich erspare euch weitere Bilderrätsel, ja? Es gibt zwei Leute bei MSA. Zum einen gibt es den guten David Hackerman. Der ist eigentlich Biologe, glaube ich, und hat dieses Bayes' Theorem angewendet, um Krankheiten, die Chance, wie groß ist die Chance, dass ich an Krebs erkrankt bin, wenn die Diagnose positiv ist. Das ist so das klassische Beispiel, ne? Es gibt dieses Screening, und dann ist wirklich die Chance, daran zu erkrankt zu sein, größer, kleiner, bla bla bla. Damit hat er sich beschäftigt, ist dann allerdings Anfang der 90er zu Microsoft Research gekommen. Das Interessante daran, bei Microsoft Research arbeiten nicht nur Computer Scientists. Und Eric Horowitz kennt der eine oder andere vielleicht, hat letztlich, glaube ich, gerade eine Auszeichnung gekriegt, das war nicht Alan Turing Award, irgendwas anderes, so eine Medaille. Nichtsdestotrotz, der hat ein interessantes Ding gebaut. Wer war schon mal in Redmond bei Microsoft, im Microsoft Campus? Building 99 ist Microsoft Research Gebäude. Da gibt es einen Fahrstuhl. Und in diesem Fahrstuhl gibt es keine Knöpfe. Das ist manchmal doof, ja. Aber der Fahrstuhl ist intelligent. Der erkennt nämlich, wenn jemand die Intention hat, diesen Fahrstuhl benutzen zu wollen. Also man kann vorbeigehen, dann wird kein Fahrstuhl kommen. Wenn man aber die Intention hat, wirklich diesen Fahrstuhl zu benutzen, das heißt, es gibt klare Signale, auf diesen Fahrstuhl zuzugehen, dann wird der Fahrstuhl gerufen und ist da. Intentional Computation ist das, ja? Oder Situational Computation. Geht auch darauf zurück. Was die zwei aber gemacht haben, wobei Eric, weiß ich nicht genau, ob er involviert war, auf jeden Fall hat David den Spamfilter auf Bayes' Theorem entsprechend entwickelt, ja? Auch da kann man sich vorstellen, was man macht. Man hat nämlich Schlüsselworte in seiner Mail, die erkennt man und guckt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Mail Spam ist. Bayes' Theorem nach. Ne? Genau wie die schwarze Kugel aus dem schwarzen Sack kommt, kann man hier feststellen, das ist die Chance, dass diese Mail Spam ist. Genau wie ich mit genügend Wissen feststellen kann, dass ich die Intention habe, diesen Fahrstuhl zu benutzen. Und das ist die ganze Grundlage, die bei uns derzeit, nicht nur im Research-Bereich, aber auch im Microsoft-Allgemeinbereich die ganze Maschinen, maschinelles Lernen, mein Gott, habe ich Probleme mit dem Deutsch-Englisch, Machine Learning entsprechend geprägt hat. Und da sind wir jetzt angelangt. Ja? So sieht es aus. Microsoft Machine Learning über die letzten 20 Jahre. Keine Angst, ich will hier niemandem im Raum was verkaufen. Also ihr kann man nicht rausgehen und hat nachher eine Office-Lizenz gekauft. Alles umsonst. Ne? Also hier 1999, Junkmail-Filtering. Danach ging es weiter. Search Engine, hurra, wir haben Bing. Wer benutzt Bing? Wird das gefilmt? Muss ich dann ihren Arm oben lassen, oder? Wer benutzt Bing? Sage ich ja, fast alle, 90% für dieses Recording. Wer mag Bing? Oh, 99%. Genau, das liegt daran, weil wir diese Engine dahinter haben. Klar, die funktioniert jetzt nicht auf Wahrscheinlichkeiten prior und posterior. Das ist ein bisschen vereinfacht. Das Ganze hat sich weiterentwickelt. Da ist ein ganze Science-Bereich raus entstanden, wenn man so möchte. Wir haben heute State-Vector-Machines, Decision-Trees und so weiter und so fort. Aber dahin muss man erstmal kommen. Ja? Da muss es erstmal hier oben Klick machen, dass man den ganzen Weg geht. Und das hat 250 Jahre gedauert. Und das war mir vorher nicht bewusst. Euch wahrscheinlich schon. Ihr seid ATGs, alle hier im Raum. Und dann ging es weiter. Dann haben wir, ihr wisst es wahrscheinlich besser, in SQL gibt es wahrscheinlich so eine Mining-Engine, die ist wahrscheinlich total geil. Bing Maps mit Traffic Prediction Service. Yay. Hat Google auch. Haben sie abgeguckt, die Säcke. Was aber viel cooler ist, Kinect. Kinect ist cool, oder? Darauf können wir uns wenigstens hier im Raum einigen. Und da steckt eine Menge Learning hinter. Also was die Jungs gemacht haben, das kommt aus dem Computer Vision Bereich, die sitzen in Cambridge, bei MSA dort. Und die haben die ganzen Modelle trainiert. Was die gemacht haben, ist, dass Kinect arbeitet, wenigstens die erste Version arbeitet mit der Tiefenkamera. Mit der Tiefenkamera kann man fantastisch den Hintergrund rausrechnen von den Bildern, die man observiert. Und dann haben die angefangen, Körperteile, Bodyparts zu identifizieren, sowas wie Schulter, Hände, Beine, Knie, Hüfte, was auch immer. Und dafür braucht man ganz, ganz viele Daten. Und die haben sie teilweise synthetisch kreiert und dann angefangen zu lernen. Und wenn man diese Bodyparts hat, dann kann man anfangen, Skeleton daraus zu bilden. Wenn man ein Skeleton hat, dann kann man dagegen API haben und dann kann man dieses als User Interaction verwenden. So geht das. Und deswegen war das möglich. Also es ist nicht nur eine billige Kamera und jemand hatte eine coole Idee. Da steckt eine wahnsinnig große Arbeit, in diesem Fall vielleicht 250 Jahre, bis zurück zu Base, dass wir unsere Kinect hatten und jetzt anstatt mit so einem Gamepad davor tanzen können. Yay. Sinnvoll. Speech to Speech Translation, kennt jeder, hat jeder jetzt mittlerweile gesehen. Das Ganze hat angefangen eigentlich, es gab mal von Rick Rashid, den damaligen Chef von Microsoft Research, ist seit 2 Jahren, glaube ich, in Rente sozusagen. Ach, dem geht es bestimmt schlecht mit seiner Rente. Der hat mal in China eine Keynote gehalten und hat dabei, während er gesprochen hat, wurde seine Rede live übersetzt in Echtzeit in Mandarin und angezeigt als Text, damit nicht jemand über seine Tonspur quatscht. Und jetzt kann man sich vorstellen, in China sitzen sicherlich viele Mandarin sprechende Personen im Publikum. Und das war wahnsinnig cool, weil das war sehr exakt und das war in Echtzeit übersetzt. Ne? Speech-to-Speech-Translation in Echtzeit. Und wo sind wir heute? Mit Skype, Translator, jetzt ist es ein Produkt. Das ist ungefähr der Werdegang, den man sich vorstellen kann. Ja? Und dann haben wir natürlich das grandiose Microsoft Azure Machine Learning Package. Gibt es dieses? Hat irgendjemand eine Session darüber heute? Noch? Niemand. Nächstes Jahr, Kostja mit ins Programm aufnehmen. Ist ganz cool. Ich glaube, nächstes Jahr ist noch cooler. Aber okay, ich möchte nochmal zurückkommen zu Eric Horowitz, dem mit dem Fahrstuhl. Der hat was gemacht, was ein bisschen höher geht. Nicht Fahrstuhl, sondern der macht coole Dinge. Und der hat sich überlegt, wie kann ich zum Beispiel die Windrichtungen, die Mikrowindrichtungen auf verschiedenen Höhen messen und vorhersagen ohne zusätzliche Instrumentierung. Also ist blöd, jedes Mal einen Windsensor in verschiedenen Höhen zu positionieren. Was er gemacht hat, er hat Daten gesammelt von Flugzeugen. Die messen üblicherweise die Windgeschwindigkeit um das Flugzeug herum. Da muss man ein bisschen die Geschwindigkeit des Flugzeugs abrechnen, ein bisschen Mathematik. und hat diese Daten genommen, um ein Windmodell zu trainieren. Und was man im Machine Learning ja macht, ist, man hat einen Satz, den man zum Trainieren nimmt, und dann braucht man noch einen Testdatensatz, um das Modell zu validieren. Nehmt es hin, wer es noch nicht gemacht hat, nehmt es hin. Ich habe es mir auch so sagen lassen. Und das ist ganz cool, weil zum einen hat er die Daten, hat das Modell erstellt und jetzt musste er es ja testen und hat dazu so ein Schülerprojekt gestartet und die Schüler haben so einen Heliumballon in die Lufthöhen geschickt und dort gemessen, ob die Windgeschwindigkeiten in den verschiedenen, mit denen das Modell übereinstimmt. Und das war sehr akkurat. Und jetzt gibt es hier diese Website und ich könnte darauf mal klicken und mal schauen, wie das Internet ist, weil, na, geht, weil das brauche ich gleich. Und dann kann man so eine Map kriegen und die aktualisiert sich in, ich weiß nicht genau, wie schnell. Und man sieht hier, es gibt verschiedene Windrichtungen. Warum ist das sinnvoll? Weil man kann jetzt hingehen und die Flugzeuge minimal von ihrem eigentlichen Kurs abweichen lassen, um so halt den Kerosinverbrauch zu optimieren, weil mit Rückenwind fliegt es sich halt besser als mit Gegenwind. Das ist der Hintergrund dabei. Ist ganz cool, finde ich, cooles Projekt, nur um euch zu zeigen, was man machen kann. Muss nicht alles mit Computern zu tun haben, kann auch wirklich eine sinnvolle Anwendung haben. Und zum einen als Schülerprojekt finde ich noch cooles Citizenship, würde man im Neudeutschen dazu sagen. Okay. So, und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Azure, jetzt haben wir etwas, das heißt Cortana Analytics Suite. Hat einer dieses fantastische Diagramm heute schon gesehen? Kostja, hast du das schon gezeigt heute? Du hattest doch diese Event-Hub-Geschichte dabei, bestimmt. Warum nicht? Okay, danke. Ich habe das nur da drin, weil ich gleich auf eine Kleinigkeit hier hinaus möchte. Aber Azure sagt euch allen was, oder? Setzt ihr Microsoft-Produkte überhaupt ein? Wer setzt keine? Fangen wir nochmal ganz low-level an. Wer kennt Microsoft überhaupt gar nicht? Nicht, wer möchte Microsoft nicht gekannt haben? Wer kennt Azure nicht? Top. Genau, dann kennt ihr die Sachen ja alle. Ne? Azure Data Factory. Azure Data Kette, habe ich keine Ahnung, was sind das? Azure Event Hub, kenne ich, hat Kostja heute Morgen gezeigt. Da wette ich drauf. Data Lake, und das ist cool, das ist niegelnagelneu. Das ist das, was bei uns intern mal als, darf man das sagen, Kosmos lief. Das ist so, ach, wenn wir nicht wissen, wohin mit den Daten, schreiben wir die in Kosmos rein. Wenn ihr nicht wisst, wohin mit den Daten, schreibt die in Azure Data Lake rein. Ja, das ist so eine Datensenke, da kann alles rein. Kostet auch nichts. Zeit kostet ja alles. Azure Data Warehouse, das ist fast Legacy ein bisschen, oder? Da müsste man sich was anderes Cooles einfallen lassen. Dann tauchen hier so diese Machine Learning Sachen auf. Machine Learning, HD Insight, also Hadoop, Stream Analytics, heute Morgen gesehen, wer in der Session nicht drin war, ist Echtzeit-Datenverarbeitung auf Hot Streams, würde man heutzutage sagen. Ne? Heißt das Hot Stream? Cold and Hot, oder? Oder Batch and, wie heißt der andere Layer? Lambda-Architektur. Habe ich vergessen. Egal. Stream, egal. Nennen wir Stream. Passt schon. Power BI gibt es dann zur Anzeige. Marketing-Slide, deswegen muss Business-Szenarios draufstehen. Cortana muss auch draufstehen. Das ist Hot Topic bei uns. Ne? Also Spracherkennung. Und es gibt diesen Teilbereich und da möchte ich eigentlich drauf hinaus. Ich brauchte nur einen Übergang. Perceptual Intelligence. Geiles Wort, oder? Perceptual Intelligence. Musste ich nachgucken. Perceptual heißt wahrnehmen, Wahrnehmung. Also wahrnehmende Intelligenz. Hat alles, was wir wahrnehmen, mit unseren Sinnen, glaube ich, erfüllen können. Ja? Also Sprache, ja gut, mit Sprache kann man wenig erfüllen, aber mit Sprache kann man was ausdrücken. Gesten könnten da reinfallen. Ja, es fällt Mimik rein, wenn man so möchte. Eigentlich ist das, was wir heutzutage als NUI bezeichnen würden. NUI, New User Interface, spricht die schlecht, ich sage gerne Natural User Interface, also alles das, was uns natürlich mit unserer Umwelt interagieren lässt. Ne? Sprache, Gesten, tanzen könnte man, wenn man das Cortana, das Kinect-Modell hätte. Darüber möchte ich ein bisschen sprechen und was dahinter steckt. So, und jetzt sind wir auch schon da. Und deswegen lasse ich die Timeline weg, weil der interessante Teil kommt ja noch. Dahinter steckt eigentlich das Projekt Oxford. Und das heißt nicht Oxford, weil es die Stadt Oxford gibt, sondern weil es ein Katalog an vielen verschiedenen APIs ist. So wie das Oxford Dictionary, wenn man so möchte. Hat mir der Chef gesagt. Mein Chef. Und der muss es letztendlich wissen. Also Project Oxford bündelt ein Set von Services und APIs bezüglich Natural User Interface. Und da möchte ich euch jetzt die nächsten paar Sekunden durchführen. Das ist ganz cool. Und es soll als Trigger gedacht sein. Ne? Also ich weiß nicht, wie viel, also einer hatte, glaube ich, aufgezeigt, als ich gefragt hatte. Von daher, das kann man mitnehmen als neuen Input. Nicht, dass ihr das jetzt in Gänze versteht, was da vielleicht hinter passiert. Ich meine, das ist kein Rocket Science, das ist Base. Ne? Deswegen haben wir darüber lang genug geredet. Einfache Formel. Aber das gibt es und ich möchte euch nur erzählen, was es da gibt. Und dann muss es bei euch Klick machen und dann sagt ihr, hey, cool, da schreibe ich die nächste Mega-App für Windows natürlich. Das läuft auch auf iOS und Android, weil es ja REST-APIs sind. Es funktioniert alles in der Cloud. Sagt man noch Mobile First Cloud Surf? First, ist jemand von Microsoft hier? Haben wir noch dieses Mobile First Cloud Surf? Cloud First? Nicht mehr, ne? Ist out, oder? Heißt jetzt nur noch Cloud First, glaube ich. Wobei, es gibt ja jetzt die neuen Lumia-Phones, High-End 950. Ja, schon vorbestellt. Okay, was ist der Bundle? Also es geht um Vision. Computer Vision hat was mit Bildverarbeitung zu tun, blöd gesagt. Es sei denn, es springt jetzt jemand auf und sagt, ey, Bullshit, du hast ja keine Ahnung, Computer Vision ist bla bla bla. Bildverarbeitung, ja. Wie sieht ein Bild aus? Wie kann ich daraus Thumbnails generieren? Das verbirgt sich hinter, wie kann ich OCR daraus machen? Also, wie kann ich Text aus Bild machen? Hört sich trivial an, ist manchmal nicht trivial und die Cloud und die Daten helfen dabei, das zu verfeinern und zu verbessern. Ja? Es gibt Dinge, die bei denen beschäftigen wir uns schon ewig. Also diese Spracherkennung zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, ich war in den 90ern mal auf der CeBIT und da wurde Dragon Dictate vorgestellt. Ja, das war geil damals, aber ich meine, nutzt das jemand? Genau, das ist nämlich geil. Face API, das ist ganz cool, möchte ich euch gleich zeigen. Dann kann man Gesichter damit erkennen. Überraschung. Face Detection, Grouping, Identification, was das heißt, erzähle ich euch gleich. Speech, Recognition, Text-to-Speech, Speech Intent ist noch nicht so wirklich dabei. Und Louis, und da möchte ich, habe ich hoffentlich noch genug Zeit, euch ein bisschen dazu was zu zeigen. Intent ist Absichtigung zu verstehen. Und wenn ich Sprache und Intent Language zusammenfüge, dann kann ich ein relativ cooles und für meine Zwecke so domainspezifisches Spracherkennungssystem mit Intent definieren und schreiben. Okay, das Conceptual Architecture schenken wir uns heute mal. Wir machen mal hier nach Mittagessen keine Technik. Okay, und das machen wir auch nur ganz kurz, um zu zeigen, man könnte sich vorstellen, hey, die könnten ja smart sein und so einen hybriden Ansatz machen, lokale Verarbeitung und so weiter. Zurzeit gibt es leider nur Proxy im Client, alles läuft in der Cloud, in .NET und für Java auch. Ist so, ist zurzeit einfacher, die Modelle zu verbessern, muss man nichts neu deployen auf dem Client, bla 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 bla. Ist halt so. Nein, wir wollen in Wirklichkeit alle eure Daten, gebt uns eure Daten. Wollen wir nicht. Wir wollen, dass ihr das benutzt. Okay, Computer Vision APIs. Was kann ich machen? Ich habe hier so ein Hyper-Slide-Deck, was so ganz wunderbar animiert ist. Ich kann also ein Bild hernehmen und das kann ich analysieren lassen. Und es analysiert mir dann halt verschiedenste Dinge, enthält es Adult-Content, also nur Erwachsenen zugänglich zu machenden Content, gibt es Gesichter darauf, in welche Kategorien fällt es, was ist die dominierende Color, wo braucht man den ganzen Blödsinn, dominierende Color, wir hatten mal dieses, man zeigt Bilder an und da muss der Rahmen sich in einer bestimmten Farbe anpassen, damit das Ganze harmonisch wirkt. Ja? Bei iTunes hat man das, wenn man so ein Musikstück anklickt und dann hat man das Cover und dann ändert sich dieser Bereich, wo die Musikstücke stehen, immer ganz farblich, ganz harmonisch zu der Hauptfarbe des Covers. Dafür braucht man genau das. Könnt ihr jetzt auch machen, macht euer iTunes. Das Feature habt ihr schon. Das ist ganz cool. Also man nimmt ein Bild, lädt es hoch, kriegt die Information zurück. Und zwar kommen die Informationen als JSON-Paket zurück. Ja? Und dass es ein REST-Endpoint ist, trivial, einfach benutzen. Moment.
People
Ja, genau. Genau, es gibt, glaube ich, gewisse Kategorien, die erkannt werden können, die klassifiziert sind. Und dann taucht es auf mit einer gewissen Konfidenz. Und die Konfidenz ist ganz schön klein, oder? Finde ich. Ich muss allerdings an dieser Stelle gestehen, ich weiß nicht genau, ob das im Zweifelsfall, und wir werden es bei Intent zusammen sehen, ob das zusammen mit Intent ist, weil da habe ich das Modell trainiert, ja. Ist die Aufgabe fürs Wochenende, einen schwimmenden Mann zu finden, allein um die Suche nicht allzu hochzuschicken und zu gucken, was zurückkommt. Nein. Habt ihr heute Mittag irgendwie Alkohol im Essen gegeben? Okay. Das ist ganz cool. Die Slide finde ich, die mag ich wegen Schwarz auf Schwarz. Okay, man hat hier, das ist auch ein Bild. Mit Text unschwer zu erkennen. Für uns ist es unschwer zu erkennen. Für einen Computer ist es nicht trivial, aber der Computer oder der Service an der Stelle, der OCR-Service, wirft den schwarzen Text hier aus. Nein, eigentlich ist der Text Text. Life is like riding a bicycle. Kommt hier raus. To keep your balance, you must keep moving. Warum ist der Text schwarz, ist die erste Frage. Ist, glaube ich, formatiert. Es ist nicht so, also es kommt auch, das Ganze kommt nicht natürlich nicht als Trivialtext zurück, sondern es kommt als JSON zurück und zeigt dann, wo die Bounding Boxes sind und was in den verschiedenen Bounding Boxes steht. Okay, das klappt ganz gut. Und jetzt kommen wir wieder auf weißen Text zurück. Das klappt ganz gut. Bei gescannten Dokumenten, hurra, yay, was für ein Improvement. Ja. Fotos mit Text, es hat Limitierungen bei License Plates, wo es ganz besonders sinnvoll wäre in manchen Szenarien. Bei Handwritten Text natürlich und bei ganz besonders großen Buchstaben. Wird dran gearbeitet, wird verbessert, deswegen das Modell in der Cloud. Aber es funktioniert schon relativ zuverlässig. Ein Kollege von mir hat letztens damit noch gearbeitet und hatte so Texte, die so auf so einem Baum geklebt waren, also ein bisschen rund. Das funktionierte schon sehr, sehr gut. Ja, okay. Thumbnails ist auch, hört sich banal an. Es geht darum, Thumbnails, also in Bildern den Inhalt, den interessanten Inhalt zu identifizieren. Und dann, wenn ich das Cropping mache, dass der interessante Inhalt nicht rausgeschnitten wird. Ja. Das kann man sich vorstellen bei jedem Thumbnail-Service, bei Bing, was auch immer. Es soll der Inhalt, der relevante Inhalt angezeigt werden und nicht irgendwas. Hier sieht man zum Beispiel diese Person auf diesem Fels. Wenn ich das entsprechend croppe, dann fällt er hinten raus, genauso wie die Frau vor dem Feuer. Wenn ich das einschalte, dann ist der Algorithmus dahinter so intelligent, entsprechend den relevanten Inhalt an die richtige Stelle zu schicken und nicht rauszuschneiden. Wer es braucht, Thumbnail-Service. Okay, Computer Vision abgehakt. Face APIs. Und da versuche ich mal. Ne, wir machen erstmal, reden mal ganz kurz darüber. Also ich kann zum einen natürlich Face Detection machen, ja. Also ich schicke ein Foto an den Service und der sagt mir letztendlich, hier ist der Gesicht-Hauptbereich. Das ist das geschätzte Alter für diese Person, das ist das geschätzte Geschlecht für diese Person, das ist die Person, wie der Kopf geneigt ist oder gedreht ist oder gekippt ist, solche Sachen. Oder wie ist die Pupille, wo befinden die sich, sind die nach links oder nach rechts? Für Eye-Tracking ist manchmal interessant. Man kann jetzt hingehen auf die Oxford-Website, das mache ich jetzt gleich mal. Und es gibt nette Sample dazu und dann versuchen wir mal, ob das funktioniert. Ich lege das mal hier unten hin. okay, okay. Kann man mich noch hören? Kann man mich noch sehen? Muss ich jetzt doch das Ding da mitnehmen? Nein. Okay, eigentlich zeige ich das auch nur, weil ich ein bisschen Visual Studio zeigen wollte. Okay, also ganz kurz auf die Website. Projectoxford.ai. AI?
Ist das ein Browser?
Weiß nicht. Habe ich gefunden auf meinem Rechner. Ah, ich habe noch keinen Windows 10. Und hier findet man halt die verschiedenen Kategorien, Face, Speech, Computer Vision und Louis. Und unter jeder Kategorie findet man halt entsprechend Dokumentation, Live-Demo oder ein SDK. Und mit dem SDK, wenn man das runterlädt, kommt halt ein Visual Studio Solution und ein nettes Sample. Das habe ich gemacht, entpackt. Dann sieht man hier rechter Hand einmal die Client-Bibliotheken und das Sample. Das Sample ist relativ trivial, zeigt aber die wichtigsten Feature. Okay, also Feature gibt es, Detection, Verification, Grouping, Find Similar, Identification. Find Similar, es gab vor kurzem mal so eine Website, wo man ein Foto hochladen konnte. Das war die erste, How Old Am I? Ja, basiert darauf. Ne, macht nichts anderes als, die Website lädt das Foto hoch, schickt es an das Face SDK und das Face SDK gibt die Daten zurück und fertig. Ne? Die Website macht nichts, außer Rendering und schön aussehen. Jetzt gibt es eine zweite, eine Follow-up-Website, wie Twins, Aziz Twins, irgendwie sowas. Man schickt zwei Fotos hoch und vergleicht sie. Auch diese Website macht nichts, außer schön auszusehen, das Ganze hier hinzuschicken und fertig. Kann von euch jeder machen. Hiermit. Detection, also ich kann einfach hingehen und ein Foto auswählen mit der Sample-App. Dum-dum-dum-dum-dum. Und ich weiß nicht, wer diesen File-Dialog programmiert hat. Der braucht seine... Wobei, der braucht seine Zeit. Okay, der kommt irgendwann an. Wo ist meine Applikation hin? Wo ist sie hin? Shit, da. Okay, ich wähle mal hier ein Foto von mir aus. Okay, was nichts anderes passiert ist, es wird hier ein REST-Request oder ein URL-Request zusammengebaut mit den entsprechenden Parametern. Was ich angezeigt haben möchte, ne? Analyze Face Marks, Ages, Gender, bla 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 als Parameter. Dann wird das Ganze an den REST Endpoint geschickt und am Ende des Tages kommt nichts anderes zurück als das JSON-Format. Zack, hier sind wir eigentlich zurück und in Face stecken die Face-Informationen schon das derealisierte JSON-Objekt, weil ich gegen das Client-SDK programmiere und dann kann ich die ganzen Sachen setzen. Und es wird angezeigt, guck hier, männlich, 40 Jahre alt. Stimmt. Exakt, will ich mal sagen. Eigentlich bin ich erst 35 und es hat mich einfach älter gemacht. Nein. Also es passt ungefähr. Es ist nicht... Bitte?
Bitte?
Genau. Dann kann ich auch zwei Fotos vergleichen lassen. Also Verification, ist der diese Person? Das sind so für Sicherheitsanlagen vielleicht. Ne? Ich mache so eine. Können Sie bitte in die Kamera gucken? Ja, nein. Das kann komplett selbstgesteuert sein, da muss niemand hinter sitzen. Ich wähle mal zwei Fotos aus, also das Ursprungsfoto vielleicht. Und ich nehme mal den Breakpoint raus. Okay, und ich wähle noch ein Foto aus und ein anderes Foto von mir. Gleich. Wir nehmen erstmal die hier. Nur, man zeigt auf so einer Stage nur das, was man vorher getestet hat, oder? Guckt hier, ob die übereinstimmen. Hey, 0,8 ist genau, ja, die sind identisch, ne? Wissen wir. Ich nehme jetzt mal ein buntes. Das habe ich nicht gemacht. Ich nehme mal das hier. Ich habe keine guten Fotos gefunden, das muss ich dazu sagen. Aber auch das bin ich. Ich glaube, als ich mich beworben habe. Oder als ich geheiratet habe. vielleicht Scheidung. Okay, Verify ist auch 0,8. Das ist genauso. Jetzt nehme ich mal den Fremden. Ja, wer war das gleich noch? Genau. Eric Horwitz ist das. Das Not Equal, 0,2. Also funktioniert fantastisch, würde ich mal sagen. Genau. Genau. Also da kann man hingehen und das einfach runterladen und glücklich sein und Spaß haben und dagegen selber programmieren. Man muss ja nicht das selbstgemachte Sample-Ding, man kann was Eigenes sich überlegen, Webcam anschließen, Webcam-Snapshot machen, vergleichen, eigenes Sicherheitssystem. Hey, wir haben heute Nachmittag nicht noch Raspberry Pi-Jungs, die was zeigen? Ne? Kamera anschließen, Bild machen, eigenes Sicherheitssystem an die Tür klemmen, die Frau wird happy sein. Oder der Mann, Entschuldigung, der Partner, muss man heutzutage sagen. Ne? Der nicht nerdy Partner wird dann sehr glücklich sein. Vor allem, wenn das nie funktioniert oder nur so mäßig. Nee, du kommst halt nicht rein, Schatz. Das System hat dich nicht erkannt. Reboot. Okay. Face, lasse ich glaube ich einfach mal Face sein. Ach so, was man nur machen kann, ist natürlich gruppieren. Man gibt eine Handvoll Fotos hoch und dann gruppiert der Algorithmus da dahinter nach irgendwelchen Kennzahlen. Hier gleiche Fotos, gleiche Gruppen. Es ist nicht so schwierig, ne? Das ist einfach nur das Face API angewandt und über mehrere Schleifen laufen lassen und fertig. Das hätten wir auch hingekriegt, glaube ich. Speech, das ist tatsächlich die gleiche Engine, die, ich weiß nicht, ob man das sagen soll, die auch hinter Bing läuft. Also wenn ich eine Bing-Anfrage über Sprache, na, dann läuft das alles da drüber. Und wir können Voice Recognition, das geht eigentlich ganz gut. Auch da kann man Voice hinschicken an den Service und kriegt den Text dazu zurück. Muss man mal ausprobieren. Ich habe letztens festgestellt, es gibt ja dieses Windows Speech Recognition Tool auf dem Rechner sogar. Weiß das jemand? Also ich habe es vor 3 Tagen entdeckt. Seit Vista, genau. Es ist seit Vista drauf. Und man kann tatsächlich solche Sachen machen wie Show Desktop, Start. Bei Start geht es zum Startmenü. Also ich habe es, ja. Und dann kann man Show Apps, glaube ich, machen. Und dann kann man sagen Show Number. Dann wird alles nummeriert, was man als Aktion ausführen kann. Dann macht er 34, okay. Und dann wird 34 ausgeführt. Und dann wird die abgestartet. Und man kann auch sagen Switch to Internet Explorer, und dann wechselt ja die Applikation. Also ich kann schon mit Sprache auch mit meinem Computer interagieren. Das hat ganz gut geklappt bei mir, bei meinem Test, bei meinem simplen Test. Bitte? Habe ich auch. Dann als nächstes habe ich Format C ausprobiert. Genau. Geht das noch, Format C? Load 8,1, ne? Okay, Speech unterstützt 7 verschiedene Sprachen, kann man auch ganz gut lesen, Englisch natürlich, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Chinesisch. Ich wollte gerade Kanadisch sagen, aber. Es gibt eine kurze Form und eine lange Form von dem Ganzen. Shortform ist so ein Beispiel, dann kriegt man verschiedenste Versionen, die besten Resultate zu bestimmten Sachen. Bei Shortform kann ich nur 15 Sekunden hochschicken, bei Longform 2 Minuten, da ist dann die Identifikation einfach besser. Muss man ausprobieren, ich wollte es euch nur vorstellen. Seid nicht so kritisch. Dann gibt es noch verschiedene, ihr erinnert euch an dieses Bild, ja, das läuft als REST und hier gibt es noch eine Client-Library. Es gibt Client-Libraries für Windows, Android und iOS. Und die Longform ist nur mit über die Client Library verfügbar, nicht über das REST API. Das ist vielleicht noch interessant. Aber tut ja nicht weh. Ich meine, die Client Library lädt man runter und ist glücklich und zufrieden. Ach ja, und was noch interessant ist, dass vorher hieß es, vor Windows 10 hieß das Ding Windows Speech, also wenn man damit programmiert hat, ne, Windows Speech using, mittlerweile heißt es, glaube ich, System.speech muss man importieren. Ist vielleicht noch interessant. Ist integraler Bestandteil des Systempacks bei Windows 10. Ja, eine Sache, ich glaube, ich muss fertig machen, ne? Shit. Alles klar. Language Understanding Intelligence Service ist abgekürzt LUIS oder LUI. Meine französischen Kollegen würden wahrscheinlich sagen LUI. Ich sage, Luis. Und man kann damit ein Modell trainieren, was Intent, also Intent? Mein Gott, helft mir. Beabsichtigung oder entsprechend aus einer Aussage, aus einem Statement herauslesen kann. Ich will es ganz kurz zeigen. 2 Minuten. Und ich will auch mal wieder sitzen. Okay, das wollte ich nicht zeigen. Man kann lui.ai, also öffnen, hingehen, da muss man sich registrieren. Und dann kommt man auf eine Website, die ungefähr so aussieht. Da steht allerdings, weil nichts drin ist, steht da drin Add Application. Und dann gibt man der ganzen Sache einen Namen und dann fängt man an, irgendwas zu definieren. Und was man machen kann, ist letztendlich, man kann Intents definieren, Find News, Share News, Read News. Und ich kann verschiedene Entitäten dazu definieren. Topics, also ich möchte, Find News ist Get Me News About Microsoft. Get Me News, Find News About bla. Also der Intent dahinter ist nämlich das Finde News. Und ich kann es, die Idee ist dahinter, ich trainiere das Modell, sodass ich nicht auf einen speziellen Wortlaut abhängig bin, sondern von einem bestimmten Satz, von einem Satz, der einen Intent hat, mir Nachrichten zu finden, ableiten kann, erstmal, was ist mein Intent, nämlich Find News, und zum anderen ableiten kann, worüber. Und das trainiert man. Also man fängt an mit ganz einfachen Aussagen, man sagt, keine Ahnung, add new intent, und dann gibt man dem Ganzen einen Intent-Namen, und jetzt fällt mir keiner ein. Find News ist blöd, Share News haben wir, Read News, Delete News ist doch schön. Delete News about Google.
Wo macht er das?
Wäre halt, also der Intent ist klar, der Intent-Name ist Delete News, und ich gebe ein Beispiel, wie so ein Intent aussehen kann. Dann kann ich das Ganze speichern, und wenn das gespeichert ist und das ganze Netz funktioniert, dann muss ich noch sagen, hey, was da, das hat ja gut geklappt. Okay. Was davon ist ein Topic, nämlich, ihr habt, erinnert euch mal an meine Entitäten auf der linken Seite, Topic und Recipient. Also Google wäre in diesem Fall ein Topic. Und dann kann ich hingehen und das Ganze als, mein Gott, als Service das Ganze hosten lassen. Es gibt also einen REST-Endpoint dazu. Also ich mache mal hier ganz schnell New. Ja, so ungefähr. News. Wahrscheinlich sind alle gerade hier und probieren das aus, ne? Also, find news, macht mehr Sinn, ne? Get news about Google. Also lege ich entsprechende News fest, das ist, und dann kann ich hingehen, achso, ich habe jetzt noch kein, sage noch ganz kurz eine neue Entität, die heißt Topic. Und ich hoffe, ich kann, und Google in diesem Fall ein Topic. So spezifiziere ich ein paar Intents und dann kann ich hingehen und sagen, okay, ich trainiere jetzt mein Modell, das macht man hier unten, wo ich sitze. Da sitzt jemand, der trainiert das jetzt hier, kann ich jetzt schlecht zeigen. Und dann kann ich das Ganze als Service publishen. Und dann kann ich es testen und dann kann ich sagen, get news about Microsoft, meinetwegen, als Testquery, und man sieht, das ist ein Endpoint, da wird das Ganze dann gegengeschossen und dann sage ich nur noch return, und was er mir gibt, ist zurück ein JSON, und das wollte ich euch wenigstens noch zeigen, ein JSON, in dem dann auftaucht, das ist die Original-Query, und dann sind hier Intent aufgelegt, oder das funktioniert fantastisch, er hat es als Intent Find News erkannt schon, obwohl ich nicht gesagt habe Find News, sondern Get News, also der war etwas anders, ja. Und die Entität ist auch erkannt worden als Microsoft. Also ohne, dass ich das Modell in diesem Fall trainiert habe. Normalerweise wäre die Entität leer. Und dann könnte ich jetzt hingehen und nacharbeiten, hey, da wurden Queries geschickt, die ich nicht erkannt habe, die ich nicht zuweisen konnte. Dann kann man das noch nacharbeiten, Feedback geben und das Modell dadurch verfeinern. Und dadurch kann ich meine domainspezifische Language definieren, wo ich dann mit Sprache zum Beispiel hingehen könnte. Ich mache erst Spracherkennung, Speech to Text, nehme Text her, schicke das gegen meinen Intent-Service und mappe das dann runter auf Aktionen, die ich ausführen möchte. Ungefähr klar geworden, was man damit machen kann. Und Modell, ne, trainiert man, und was wir am Anfang gelernt haben, das geht alles auf Thomas Bayes zurück. Genau. Und damit der Kostja jetzt völlig entspannen kann, komme ich zum Ende. Völlig in der Zeit, ne? Ich habe auch gar nicht mehr gehabt. Das ist mein letztes Slide, was ihr machen könnt. Heute Abend, morgen, Samstag, Sonntag. Man hat ja sonst nichts zu tun, Rasenschneiden, Zeit ist vorbei, ist Herbst. Autowaschen ist eh out. Also, projectoxford.ai, eben kurz Sign-up machen, Microsoft-Account reicht, glaube ich. Und dann ein bisschen mit rumspielen. Demo runterladen, ein bisschen mit dem Face-SDK rumspielen, vielleicht mit Intent, Lui rumspielen. Gibt noch ein gutes Video dazu, das kann man sich auch noch mal 10 Minuten reinziehen. Da hat man es verstanden. Ist ein bisschen kurz gekommen, ich hätte ein bisschen mehr für das Beispiel gehabt, gerne Zeit, aber so ist es nun mal. Von daher komme ich zum Ende, bin fertig und wünsche euch noch einen schönen Tag. Okay, danke.